Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Was dachte Eugen Gomringer, als er 1944 konkrete Kunst sah?
6 gleich lange Linien als Bild, das möchte ich umsetzen können in die Sprache. Das möchte auch so einfach sein und so stark.
Wir erinnern an den Erfinder der konkreten Poesie. Wie rockte Jaml heute den Förster und kann eine Kunstausstellung den Weg vom Krieg zum Frieden ebnen? Themen dieser Stunde. Am 20. Januar feierte Eugen Gomringer, der Begründer der konkreten Poesie, seinen 100. Geburtstag. 7 Monate später ist er, geboren in Bolivien, aufgewachsen in der Schweiz und in Deutschland heimisch geworden, gestorben.
Dein Lied, mein Geist, dein Lied, mein Wort, dein Lied, meine Frage, dein Lied, meine Antwort, dein Lied, mein Gedicht, dein Blühen, mein Wort, dein Blühen, mein Blick, dein Blühen, mein Anfang. Deine Frage, meine Kraft, deine Frage, mein Weg, deine Frage, meine Gabe.
Eugen Gomringer, der die Sprache der Literatur nachhaltig veränderte und die konkrete Poesie in gewisser Weise auch lebte, wie seine Tochter Nora Gomringer sagt, die die Lyrik ebenfalls zu ihrem Beruf gemacht hat.
Konkrete Poesie war fest mit uns allen verwoben, weil sie auch einen tiefen Ausdruck des Gedankens und der Haltung meines Vaters wiedergibt. Sehr konzentriert, sehr klar und nicht sehr, sehr emotional. Also es geht tatsächlich um eine Weltbetrachtung und den Versuch, die Emotionen dabei davor zu lassen.
Dahinter aber gab es für Eugen Gomringer durchaus emotionale Momente. Tobias Wenzel über den Menschen und Dichter, der es auch liebte, zu spielen.
Bing, bong, bing, bong, bing, bong, bing, bong, bing, bong.
Eugen Gomringer liebte das innovative Spiel mit der Sprache. Nicht nur in seinem lautmalerischen, vom Tischtennis inspirierten Gedicht. Mit über 90 wirkte er noch sportlicher als manch einer, der nur halb so alt war.
Ich habe jahrzehntelang immer einen Halsstand gemacht, also einen Kopfstand. Also im Sinne von Handstand an der Wand. Das habe ich bis vor wenigen Jahren noch gemacht. Und jetzt kann ich es nicht mehr so gut, weil die Wohnung ist auch zu voll gestoppt bei uns.
Seine Wohnung im Kunsthaus Rehau in Franken, einem von Gomringer selbst ins Leben gerufenen Zentrum für konkrete Kunst und Poesie. 1925 war Eugen Gomringer als Sohn einer Bolivianerin und eines Schweizers im Urwald Boliviens geboren worden. Seine früheste Erinnerung war die Begegnung mit einem Faultier.
Das war der Saturnsummeramt, also ich weiß nur, dass es gestunken hat. Das ging von Kind zu Kind, wie eine Puppe. Ich erinnere mich auch noch an einen zahmen Jaguar, der da herumgelaufen ist. Später herausgestellt, dass er zahm war. Nicht? Also.
Gomringer wuchs dann in der Schweiz auf. Er studierte Nationalökonomie und Kunstgeschichte in Bern und entdeckte Mitte der 40er Jahre in einer Galerie in Zürich die konkrete Kunst und war sofort fasziniert. Josef Albers und Max Bill, bei dem er als Sekretär arbeitete, wurden seine künstlerischen Vorbilder. Mit Blick auf die konkrete Kunst begründete Eugen Gomringer in den 50er Jahren die konkrete Poesie.
Konkrete Poesie ist eine Poesie, die möglich beim Wort beginnt, bei einem Wort, und dieses Wort sehr ernst nimmt, erkennt, dass ein einzelnes Wort eine Ausstrahlung hat, eine Aura eventuell. Die Frage ergibt sich dann nur, wie kann ich dieses Wort zusammensetzen mit anderen Wörtern.
In seinem Manifest »Vom Vers zur Konstellation« bezeichnete er die traditionelle Lyrik als unzeitgemäß und forderte stattdessen Konstellationen, in denen die Worte untereinander Beziehungen einnehmen wie Sterne innerhalb eines Sternbildes. Als Beispiel führte er ein Gedicht an, das ohne Verben auskommt und mit den spanischen Worten für Alleen, Blumen, Frauen, ein Bewunderer und die Konjunktion und sowie deren Kombinationen arbeitet. Ein Besuch der Promenade La Rambla in Barcelona inspirierte Eugen Gomringer zu eben diesem Avenidas-Gedicht.
Es war die Stadt, wo Blumen verkauft wurden, war eine belebte Stadt mit Publikum. Dass es Frauen heißt und nicht Männer, also, das ist natürlich mir zugute zu halten. Es war einfach zwischen ein schönes Bild, die Blumen und die Frauen und die Straßen.
Ein unschuldig schönes Schlüsselgedicht, das jahrelang an der Fassade der Alice-Salomon-Hochschule Berlin zu lesen war. Einige ihrer Studentinnen und Studenten fühlten sich allerdings durch die Verse unangenehm an sexuelle Belästigung erinnert. In einem Akt, der intern als Zeichen gelebter Demokratie ausgelegt wurde, aber von außen betrachtet wie angewandte Ignoranz wirkte, ließ die Hochschule das Gedicht 2018 übermalen und durch ein politisch korrektes ersetzen. Nicht nur Eugen Gomringer, dieser respektvolle Mann mit feinem Humor, konnte darüber nicht mehr lachen und sprach von einem Eingriff in die Freiheit von Kunst und Poesie. Wichtiger als dieses Gedicht war ihm selbst nur ein anderes. Es besteht aus 14 Mal dem Wort Schweigen, so gruppiert, dass in der Mitte eine Lücke klafft, die das Schweigen selbst versinnbildlicht.
Das Schweigen an sich, das ist schon meine meditative Veranlagung. Ich bin ein ruhiger Mensch.
Er hätte auch Mönch werden können, war er sich sicher. Dem Schweigen fühlte sich Eugen Gomringer immer verpflichtet. Denn im Nichtgesagten sah dieser großartige sprachliche Erfinder den Ausgangspunkt zum Neuen.
Ich setze in das Schweigen eine Pflanze hinein.
Eugen Gomringer, mit 100 Jahren ist er in Bamberg gestorben. Jermel, das winzige Dorf zwischen Wismar und Lübeck. Seit fast 20 Jahren wird dort jeden Sommer gerockt. Gegen Neonazis und Rechtsextreme, die den Flecken dominieren. Die Ärzte, die Fantastischen Vier und Fury in the Slaughterhouse, Igor Levit und Herbert Grönemeyer, alle waren schon mal bei Jermel rockt den Förster, um ein Zeichen gegen Rechtsextremismus überhaupt und für Birgit und Horst Lohmeier zu setzen, die aus Hamburg nach Mecklenburg-Vorpommern kamen, das Festival erfanden, wacker auch persönlichen Angriffen widerstehen und dafür wieder viel Besuch bekommen haben.
Wir sind die Omas United. Wir sind keine Profis. Wir singen laut gegen Nazis.
Jermel rockt den Förster 2025. Mein Kollege Christoph Möller ist jetzt dort. Der erste Festivaltag. Christoph, ist er zu Ende? Nein, ich höre, er ist wohl noch nicht zu Ende.
Es spielte gerade noch eine Band, Irie Revolte, davor waren die Toten Hosen da und Campino, der kam mit diesen Worten auf die Bühne.
Das sind einfach ein paar mittelmäßige Musiker und das Einzige, was wir tun können, euch unseren Respekt auszudrücken, dass ihr kommt, weil ihr hier ein Zeichen setzt und nicht, weil ihr irgendwelche Musiker hören wollt.
Genau, also er hat nicht direkt Stellung bezogen, aber dann später warnte vor Parallelgesellschaften Campino hier vor völkischem Denken. Im Grunde genommen hat er aber einem Skript gefolgt, das hier alle so ein bisschen abspulen. Das Forstrock, wie es auch genannt wird, ist schon so eine Feier der Selbstbestätigung, dass man auf der richtigen Seite steht, auf der Toleranz, der Vielfalt des Antifaschismus. Und hier in Jermel, diesem Sackgassendorf, da ist die andere Seite ja auch wirklich in Sichtweite. Da weht die Reichskriegsflagge. Es gibt im Dorf einen Wegweiser, der die Entfernung nach Braunau am Inn, also dem Geburtsort von Adolf Hitler, zeigt. Ja, und demgegenüber eben hier im Garten des Ehepaar Lohmeyers dieses Festival, 3500 Gäste, sichtbar politisierte linkspolitische Personen, aber eben schon auch die bürgerliche Mitte.
Die Toten Hosen, also Campino, der Überraschungsgast des ersten Tages in diesem Jahr. An die 25.000 Menschen wollten in diesem Jahr ja die Konzerte hören. Wir haben es gehört, 3.500 sind jetzt da, die mussten ausgelost werden. Und ein anderes Novum, zum ersten Mal musste Pacht für das Gemeindegrundstück bezahlt werden, auf dem das Festival stattfindet. Jetzt fungiert es als politische Versammlung offiziell. Hat das was mit der Stimmung gemacht?
Ja, also was ich zumindest noch nicht erlebt habe auf einem Popfestival, ist, dass eben heute Mittag Versammlungsauflagen vorgelesen worden sind, bevor es überhaupt losging. Und das ist schon so ein Symptom jetzt dieses juristischen Kampfs der letzten Tage. Der hat auch noch während des Festivals angedauert. Also heute Nachmittag, da wartete man noch auf eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Greifswald. Was es denn bedeuten würde, also was das Mitführen von Glas bedeuten würde, dass das nicht gestattet sei. Der Landrat hier argumentiert, dass gar kein Glas auf dem Gelände sein darf. Das Festival sagt, ja Moment, mitführen, das bezieht sich doch auf Dinge in der Hand. Also bei den Getränkewagen, da dürfte man doch dann schon noch Flaschen haben. Also um solche Fragen ging es hier, wobei die Gäste davon wahrscheinlich nicht viel mitbekommen haben.
Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig ist Sozialdemokratin und Jamel-Schirmherrin schon seit Jahren. Die für Jamel zuständige Bürgermeisterin wiederum ist parteilos. Die CDU im Landkreis steht dem Festival offensichtlich kritisch gegenüber, soweit ich gehört habe. Was ist da im Vorfeld abgegangen? Inwiefern ist Jamel Spiegel vieler Probleme?
Ja, also man kann das Bild groß und klein ziehen. Man muss schon sagen, dass hier sich gesellschaftliche Strömungen anhand dieses Festivals abbilden. Politische Meinungen, politische Positionen, die stehen sich hier mehr oder weniger auch unversöhnlich gegenüber. Also Birgit Lohmeier vom Festival, die sagt ganz deutlich, wir erleben hier, Zitat, den Beginn eines Kulturkampfs. Sie fühlt sich von den Behörden schikaniert und sie spielt wohl auch darauf an, dass der Landrat Tino Schomann von der CDU, der ist hier mehrmals höchstpersönlich vorbeigekommen, um die Auflagen seiner Versammlungsbehörde zu überprüfen. Er selbst sagt, das liegt eben an dieser besonderen Dynamik der Versammlung. Aber dieses Auftreten hat hier viele irritiert. Campino eben, der hat ganz schön ausgeteilt gegen ihn und die CDU. Zitat, die Gründungsväter seiner Partei würden sich im Grabe umdrehen. Und Jacqueline Bernhard, die Justizministerin von Mecklenburg-Vorpommern von den Linken, sie hat das heute Nachmittag so kommentiert.
Ich habe mitbekommen, dass sehr viele Gerichtsentscheidungen angestrengt wurden, wo es um die Auflagen des Festivals ging. Und habe da vollstes Vertrauen in unsere Gerichte, dass sie nach Recht und Gesetz entscheiden. Und fand es wirklich merkwürdig, dass dann Gerichtsentscheidungen kritisiert werden, ihm Parteipolitik unterstellt wird. Gerade die Unabhängigkeit der Justiz ist unser höchstes Rechtsgut im Rechtsstaat. Und ich fand das dann einfach unangemessen.
Die Lohmeiers bekommen in diesem Jahr ja für ihr Engagement den Aachener Friedenspreis. Arbeitet das Festival, das Sie ja als politische Bildung mit Musik verstehen, noch mit anderen Projekten gegen Recht zusammen oder stehen Sie da ganz allein?
Also das ist auch wieder eine Perspektivfrage. Also meiner Wahrnehmung nach kann man hier nicht so eindeutig sagen, dass das hier so eine Insel ist, die gar keinen Kontakt hat mit der Zivilgesellschaft vor Ort. Also wenn man hier auf dem Festivalgelände guckt, dann gibt es hier Vereine aus der Region, die Gewerkschaften aus der Region sind hier. Aber ich habe auch mit Kollegen gesprochen von den Zeitungen hier, die über das Festival schon von Anfang an berichten. Und die sagen schon, dass viele Leute in der Region den Eindruck haben, ja, da kommt eben das Festival-Team aus Berlin angereist und tut so, als gäbe es hier vor Ort sonst kein Engagement. Das gäbe es aber. Also es ist aber am Ende schon so, dass es Synergien gibt. Es ist nicht nur diese angebliche Berlin-Bubble, die hier so den Glanz des Antifaschismus verbreitet.
Und wer morgen auftritt, ist das als prominente Stimme noch ein Geheimnis oder schon gelüftet?
Das ist tatsächlich ein Geheimnis. Also erst wenn der Vorhang fällt, wissen hier wirklich alle, wer auftreten wird. Auch die Lohmeiers selbst. Das war auch bei dem Auftritt der Toten Hosen heute so. Und das war eben schon irgendwie ein kathartischer Moment. Das war auch der energetische Höhepunkt. Das Publikum war wieder wach, denn die alten Punker sind hier schon vor 10 Jahren aufgetreten. Und erst durch diesen Auftritt damals ist das Forstrock eigentlich so überregional bekannt geworden, wie es heute ist. Die Lohmeiers kamen dann auch nochmal auf die Bühne. Campino hat vor ihnen niedergekniet. Naja, das war vielleicht etwas zu pathetisch. Aber mal angenommen, das Ganze hier ist wirklich so ein bisschen ein Spiel zwischen Behörden und Festival. Ich würde schon sagen, mit diesem Auftritt ist das Forstrock wieder in Führung gegangen.
Christoph Möller über Jamel Rock den Förster, den ersten Tag. Wir hier in Deutschland leben seit 80 Jahren in Frieden, aber in den letzten Jahren rücken Kriege immer näher. Gewalt erfahren Menschen auch bei uns, sie selbst hoffentlich nicht, aber Welche gesellschaftlichen, politischen und medialen Mechanismen machen Krieg sichtbar? Wie kann unsichtbare Gewalt künstlerisch sichtbar gemacht werden? Damit beschäftigt sich seit heute eine neue Ausstellung in der Kunsthalle Gießen. Larissa Diana Fuhrmann arbeitet für das Forschungszentrum Transformations of Political Violence beim Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung und hat Unsichtbarkeit von Gewalt kuratiert. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Für welches Ausstellungsstück haben Sie sich entschieden und warum?
Wir sind drei Kuratoren und haben das gemeinsam erarbeitet. Das heißt, wir haben unterschiedliche Arbeiten ausgewählt, den anderen vorgestellt und uns dann gemeinsam dafür entschieden. Und ich würde gerne über eine Arbeit sprechen, nämlich von Hiba Al-Ansari, syrische Künstlerin. Die haben wir sehr früh in die Auswahl genommen. Und die war während dem Kriegsausbruch noch in Syrien als Kunststudierende. Und die hat in Raqqa auf dem Markt Sturmhauben gekauft. Diese schwarzen Masken, die man vom sogenannten Islamischen Staat kennt. Und ganz viele von uns haben ja leider Bilder gesehen vom sogenannten Islamischen Staat, von Enthauptungen und anderen Bildern der Gewalt. Und sie nimmt genau diese Masken, die wahrscheinlich auf demselben Markt gekauft wurden von ihr, und bestickt die mit Perlen, Seidentüchern und macht aus diesen sehr unheimlichen Masken lustige Fratzen. Und das ist eine unglaublich kräftige Visualisierung von, wie man Gewalt eben begegnen kann, und man thematisiert sie, ohne sie zu zeigen.
Genau, das Nicht-Zeigen einerseits in einer Zeit, in der wir alle seit Jahren mit einem Übermaß an Bildern und Informationen über Krieg und Gewalt konfrontiert sind, ist ja der Anspruch der Ausstellung, zu zeigen, was unsichtbar geblieben ist und das Sichtbare, das, was wir alle kennen, nicht zu triggern. Wie machen Sie das im weiteren Verlauf der Ausstellung? Vielleicht haben Sie noch ein Beispiel für uns.
Ja, wenn man in die Ausstellung reinkommt, sieht man als erstes ein Spinnennetz. Das ist gewebt von Frauen, die sich mit sexualisierter Gewalt ganz persönlich auseinandergesetzt haben. Und wenn man weiter durch die Ausstellung läuft, ziehen sich diese Netze durch. Und wenn man sie sieht, denkt man vielleicht nach einer Zeit vielleicht an die schwarze Witwe oder an was da alles so an Assoziationen aufkommt. Aber im ersten Moment ist es eigentlich ein sehr schönes, schwarzes, großes, gewebtes Netz. Man sieht in der Ausstellung aber auch eine Fotografie von einem weißen Raum. Sieht total clean und neutral aus, könnte ein Museum sein. In der Mitte podestartig ein Stuhl, fast wie ein Thron. Und wenn man näher hinkommt, merkt man irgendwann, es ist ein elektrischer Stuhl. Der Raum ist menschenleer, aber man weiß, was an so einem Ort passiert. Und so schafft es die Ausstellung, glaube ich, immer wieder auf den ersten Moment, so ein Bild einzuschaffen, wo man denkt, ach, das ist irgendwie schön. Und erst dann merkt man, oh, aber eigentlich ist es unheimlich. Und jetzt merke ich eigentlich auch, was es bedeutet.
Also das Schöne auf den ersten Blick zeigen und auf einer zweiten Ebene das, was dahinter steckt. Haben Sie da womöglich auch die jungen Social-Media-Nutzer im Blick, die ja mit sehr viel Gewalt-Content zugeschüttet werden, im Blick?
Es ist uns extrem wichtig, eben genau das zu diskutieren, dass wir heute überwältigt sind von Gewaltdarstellungen in den sozialen Medien und vor allen Dingen junge Menschen. Und wir müssen Orte schaffen, außerhalb der sozialen Medien, an denen wir das besprechen können, an denen wir darüber reden können, was bedeutet das für uns, was sehen wir da, wer will, dass wir diese Bilder sehen, wer will, dass wir sie nicht sehen und wie können wir damit umgehen als Individuen, aber eben auch als Gesellschaft. Und das versuchen wir in der Ausstellung zu schaffen und auch eben Menschen in die Ausstellung zu bringen, die nicht unbedingt einen wissenschaftlichen Artikel lesen würden, aber die affiziert sind von einer Ausstellung, die ihnen durch Bilder, durch Bewegtbilder, durch Videos einiges näher bringt. Zum Beispiel gibt es eine Videoarbeit, da geht es um gewaltvolle Videospiele. Das Kollektiv Total Refusal, was diesen Film gemacht hat, spielt in diesem Spiel quasi ein Kriegsszenario nach. Aber anstatt andere Menschen zu erschießen, werden andere Tätigkeiten ausgeübt. Zu essen, zu spielen, sich irgendwo ganz normal zu bewegen. Und genau eben diese Orte, an denen sich auch junge Menschen aufhalten, wie Videospiele oder eben im Digitalen, da eben Störmomente zu schaffen und zu sagen, es kann auch anders sein. Wir können uns gegen Gewalt stellen. Gewalt muss nicht und soll nicht normalisiert werden.
Wenn ich richtig gezählt habe, dann kommen Künstlerinnen und Aktivisten in dieser Ausstellung aus 14 Ländern. Haben Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen das Gemeinsame dieser Menschen oder die Unterschiedlichkeit gesucht?
Ich glaube, was für uns wichtig war, ist, uns anzusehen, was in der jüngeren Zeit passiert ist an Gewalt und wie an unterschiedlichen Orten damit umgegangen wird. Und auch wenn Gewalt an unterschiedlichen Orten ganz anders aussieht, gibt es immer einen roten Faden. Und das merkt man in der Ausstellung auch. Vielleicht denkt man, oh, da geht es um Kolonialgeschichte in Angola und Südafrika. Und hier geht es um das US-amerikanische Gefangenenlager Guantanamo. Wie hängt das zusammen? Aber mit der Zeit erschließen sich eben rote Linien und wie Gewalt eben an verschiedenen Orten ausgeprägt ist und wie Menschen sich künstlerisch dagegen wehren und Kunst auch nutzen als Überlebensstrategie und um Widerstand auszudrücken und eben auch einem Publikum näher zu bringen und sichtbar zu machen, was passiert und was man dagegen tun kann.
Sie beschäftigen sich wissenschaftlich mit Friedens- und Konfliktforschung. Überwiegt jetzt in der Ausstellung das erklärt Dokumentarische oder das künstlerisch Spürbare, wenn man das so sagen kann?
In der Ausstellung geht es vor allen Dingen um die Ästhetik. Es geht darum, körperlich Arbeiten zu erfahren, davor zu stehen, die wahrzunehmen, sich in einem Raum zu bewegen. Und jede Arbeit wirkt ja auch auf jede Besucherin anders. Das heißt, da geht es uns nicht darum zu erklären, sondern Menschen auch zu affektieren und eine Möglichkeit zu schaffen, dass Menschen in eine Art Dialog treten mit diesen Arbeiten und eigene Bezüge finden. Es geht uns also nicht darum zu sagen, das ist gut, das ist schlecht, das sollte nicht existieren oder irgendwelche Arten von direkten Bewertungen, sondern es geht uns darum, eben diese künstlerischen Arbeiten zu zeigen und zu sagen, wir sollen uns anschauen, wir sollten schauen, was das mit uns macht und wie wir in Zukunft damit umgehen können. Wir müssen hinschauen und das auf eine produktive Art und Weise und eben nicht damit, dass wir uns Gewaltdarstellungen aussetzen, die uns traumatisieren oder triggern oder vielleicht auch uns in eine Situation versetzen, wo wir absolute Ablehnung empfinden, sondern eben auf eine produktive Art und Weise.
Kurz gefasst ist also die Demokratie, nämlich den Blick zu bilden und zu schulen, der Unterbau dieser Ausstellung?
Es geht in der Kunst ja oft um Demokratisierung. Wer schaut zu? Und es ist auch uns in der Wissenschaft sehr wichtig, dass es eben nicht um einen exklusiven Kreis von Menschen gibt, der miteinander spricht, sondern dass wir auch in die Öffentlichkeit treten. Das ist nicht nur unser Interesse, sondern das ist auch unsere Aufgabe. Und gerade da ist eine sehr wichtige und interessante Schnittstelle zwischen Kunst und Wissenschaft, in der wir uns begegnen können und in der wir gemeinsam eben mit der Öffentlichkeit auch in Kontakt treten können, diskutieren können, Fragen stellen können und auch Lösungswege aufzeigen können.
Larissa Diana Fuhrmann über die Ausstellung Unsichtbarkeit von Gewalt zu sehen in der Kunsthalle Gießen bis zum 2. November. Und ich danke Ihnen für Ihre Zeit und für Ihr Wissen. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Die Berliner Mohrenstraße kann nun doch in Anton-Wilhelm-Amo-Straße umbenannt werden. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg in einem Eilverfahren nach einer Beschwerde des Bezirks Mitte entschieden und damit eine anderslautende Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben. Um den Schritt gibt es seit Jahren eine Debatte. Befürworter sehen den Begriff Moor als rassistisch an. Dagegen argumentieren unter anderem Anwohner, die Namensgebung vor 300 Jahren sei nicht rassistisch, sondern damals wertschätzend gemeint gewesen. Der Bezirk hatte erklärt, es bestehe ein öffentliches Interesse daran, die für morgen geplante Umbenennung zu vollziehen. Der 23. August ist der internationale Tag der Erinnerung an den Sklavenhandel und seine Abschaffung. Der neue Straßenname Anton Wilhelm Amo erinnert an einen afrikanischstämmigen Gelehrten, der im 18. Jahrhundert wirkte. Der NDR-Adelsexperte Rolf Seelmann-Eggebert ist tot. Er ist im Alter von 88 Jahren in Hamburg gestorben, wie der Norddeutsche Rundfunk mitteilte. Seelmann-Eggebert wurde durch seine Berichte insbesondere über das britische Königshaus zu einer Fernsehlegende. Geboren 1937, ging er Ende der 60er Jahre als Korrespondent für die ARD nach Afrika. Später wechselte er ins ARD-Studio London und brachte den Menschen die Feinheiten der britischen Mentalität und natürlich der Royals näher. Er kommentierte unter anderem die Beerdigung von Lady Diana und die Hochzeit von Prinz William mit Kate live vor einem Millionenpublikum. Er selbst sagte einmal darüber:
Ich selber habe mich gerne gelegentlich als Königsfritze bezeichnet, weil ich natürlich auch eine gewisse Distanz zwischen mir und den Häusern wahren wollte. Und ich fühlte mich in der Position wohl, fand die Königshäuser sympathisch, aber gelitten habe ich darunter nie.
Die USA wollen offenbar an der russischen Version des Eurovision Song Contests teilnehmen. Wie die Veranstalter des Wettbewerbs mit dem Namen Intervision mitteilten, schicken die USA den Sänger Brandon Howard im September nach Moskau. Howards Musik überschreite Grenzen und verbinde Kulturen, schrieben die Organisatoren bei der Bekanntgabe auf Telegram. Howard ist vor allem wegen seiner Ähnlichkeit mit Michael Jackson bekannt geworden. Der Intervision-Wettbewerb fand bereits in der früheren UdSSR statt. Nachdem Russland 2022 wegen des Ukraine-Kriegs aus dem ESC ausgeschlossen worden war, hatte der russische Präsident Putin den Wettbewerb neu ins Leben gerufen. Neben den USA sollen auch Länder wie Belarus, Kasachstan, Venezuela, Katar und der EU-Beitrittskandidat Serbien teilnehmen. Ägypten hat Überreste einer über 2000 Jahre alten versunkenen Stadt vor der Küste Alexandrias enthüllt. Zu den Unterwasserruinen, die das Antikenministerium in der Abukir-Bucht offenbarte, gehören alte Kalksteingebäude, Statuen und Überreste eines Hafens. Unter den Funden ist eine teilweise erhaltene Sphinx mit dem Zeichen von Ramses II., einem der berühmtesten und am längsten regierenden Pharaonen Ägyptens. Geborgen werden können den Angaben zufolge jedoch lediglich Artefakte bestimmter Materialien. Der Rest müsse versunkenes Erbe bleiben.
Tanz im August. Das ist seit knapp 40 Jahren wörtlich zu nehmen, denn dann trifft sich in Berlin die internationale Tanzszene. Im dritten Jahr auf Einladung von Ricardo Carmona. Tanzkritikerin Elisabeth Nehring hat seit Beginn der diesjährigen Ausgabe vor 10 Tagen viel Zeitgenössisches gesehen. Heute Abend hatte Jungle der Nationalen Koreanischen Kompanie Deutschland Premiere. Was für ein Dschungel, Elisabeth, ist betanzt worden? Wie sah er aus und wofür stand er?
Ja, gute Frage. Also wenn überhaupt, ist das ein sehr abstrakter Dschungel. Das ist eine komplett leere Bühne, die wir gesehen haben im Berliner Festspielhaus. Die 15 Tänzerinnen und Tänzer, die tanzen also ganz pur ausstattungstechnisch, erinnerte da nichts an einen Dschungel. Einzig vielleicht die Lichtregie könnte da einige Assoziationen wecken, gleich zu Beginn und zwischendurch nochmal. Da kam das Licht so von oben durch so eine Art Blätterdach, so dass am Boden Lichtflecke entstehen, die im weitesten Sinne so einen Wald- oder eben Dschungeleindruck entstehen lassen. Auch tänzerisch konnte ich nichts auf diesen Titel beziehen. Es beginnt so ganz abstrakt mit Gehen im Kreis, in sehr dunkler Atmosphäre, ein Tänzer in der Mitte. Dann gibt es so Auflösung in viele einzelne Individuen. Und dann folgte so eine Reihe von Szenen, in denen der Eindruck entstand, sie wollten irgendwie eine Geschichte erzählen. Also die Gruppe kommt zusammen, zerfällt wieder, das Kollektiv ballt sich, schaut ins bedrohliche Licht, was dann auf einmal so von der Seite kommt, kriecht weg vom Licht, zerfällt dann wieder in einzelne. Ob und was da aber im Hintergrund an Narrativ Pate gestanden hat oder die Basis war, das ist nicht zu entschlüsseln und auch im Programm gab es dazu keine wirkliche Auskunft.
Was ich gelesen habe, es wurde improvisiert, allerdings nach Regeln. War das besser zu verstehen?
Ja, ich würde sagen, das entspricht nun dem, was wir gemeinhin strukturierte Improvisation nennen. Die einzelnen Bewegungsabfolgen sind frei und individuell von den Tänzern zu gestalten dabei. Das gibt manchmal auch Aufgaben, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt manchmal auch Bilder oder Themen und oft auch Angaben zum Tempo oder zur Bewegungsqualität, aber eben keine ganz strikten Vorgaben, dass das Bein so oder so hochgehoben werden soll oder wie die Drehung ganz genau auszusehen hat. Das ist frei zu interpretieren und der Choreograf Kim Song-jung hat dafür ein System entwickelt, das ein bisschen erklärt wird und das damit zu tun hat, auf den eigenen Körper, die eigenen Impulse zu hören, die eigene Individualität einzubringen und mit den anderen zu kommunizieren, womit im Grunde das Wesen der strukturierten Improvisation im Kern zusammengefasst wird und die Regeln, das bezeichnet eigentlich eine Art choreografischer Struktur, die das Ganze dann rahmt und zusammenfasst. Hier ist es eben die Einteilung in verschiedene Szenen oder Teile, die sowohl von der Lichtregie, aber auch von der Musik vorgegeben werden.
Jetzt frage ich mal ganz vorsichtig, wie überzeugend war der Abend?
Also in diesem Fall nur bedingt. Also ich sage mal, wer Virtuosen und Virtuosinnen auf der Bühne sucht, ist bei diesem Stück genau richtig. Es ist gar keine Frage. Alle TänzerInnen haben eine großartige Tanztechnik. Die Bewegungen sind fließend, fast immer ohne Stopp. Es gehen Wellen durch die Körper, die Bewegungsrichtungen ändern sich ständig. Das machen sie alles großartig. Räumlich aber schon hat mich das Ganze überhaupt nicht überzeugt, weil eben ja auch improvisiert. Es war nicht gut strukturiert heute Abend auf der Bühne. Und dann bleibt es eben dramaturgisch auch so völlig erratisch und rätselhaft, was da eigentlich die Grundmotivation der ganzen Choreografie ist. Also Südkorea hat ja eigentlich eine starke und auch spannende zeitgenössische Tanzszene und ich fand das jetzt heute Abend nicht die überzeugendste Arbeit.
Drehen wir die Münze mal um. Das Festival dauert noch eine Woche. Was aber haben Sie bislang an außergewöhnlichen Kompanien und Choreografien gesehen?
Da möchte ich zwei Produktionen rausstellen, an denen man die Qualität des Festivals, die eigentlich sehr gute Qualität, auch gut deutlich machen kann. Das sind zwei Stücke aus ganz verschiedenen Kulturen und Kontexten. Einmal aus Simbabwe und aus Thailand. Das eine, Suan, das beschäftigt sich mit dem Kuon, dem thailändischen Tempeltanz. Das klingt ja erstmal jetzt so ein bisschen nach strenger Form, ist es ja ursprünglich auch, wurde ursprünglich nur am Hofe in Thailand getanzt. Und charakteristisch, das hat bestimmt jeder schon mal auf Fotos gesehen, mindestens, sind diese gespreizten, abgespreizten Hände mit den nach hinten gebogenen Fingern, die auch mit den Nägeln so ein bisschen verlängert sind, diese ganz filigranen Handbewegungen. Und normalerweise wird dieser Tempeltanz mit Masken getanzt und der wurde jetzt hier in der Performance Suan weggelassen. Die 5 Tänzerinnen und Tänzer und 2 Musiker, die sind so eben ganz, sagen wir jetzt nochmal, pur auf der Bühne. Und die bewegen sich wahnsinnig elegant, interessanterweise zu elektronischer Musik, was natürlich sonst auch nicht miteinander verschränkt wird. Und ich sag's mal mit meinen Worten, sie befreien diesen Kuren von den starken Kodifizierungen, also von dieser Formstrenge. Sie bauen in ihre eigenen Bewegungen diese charakteristischen Kuren-Bewegungen in ihre Choreografien ein. Sie berühren sich, was es im traditionellen, also im ursprünglichen Tanz niemals geben würde. Es entstehen sogar sinnlich erotische Spannungen unter den Tänzern. Also ich fand es einen ganz interessanten Umgang, mit der Tradition umzugehen und sie zu aktualisieren, wie wir sagen. Das war schön. Und es ist auch ein Stück, was man insgesamt mit, aber auch ohne jeden kulturellen Kontext anschauen kann. Also doppelte Optik, das macht so oder so Spaß, sage ich mal. Und dann gab es noch Nora Schipaumire, eine hochinteressante Choreografin aus Simbabwe, sehr erfahren, 60 Jahre alt, hochenergetisch, war 2019 schon mal da und hat jetzt in Dambuzo kolonialkritische Texte mit hochenergetischen Tanzszenen verbunden, in denen auch Verzweiflung und Armut, aber auch Freude und Feiern gezeigt wurde. Und wir konnten mitsingen, mit tanzen, mit Fußball spielen. Und auch da ist es so, es hat unheimlich viel Spaß gemacht, aber es war auch sehr anregend, das nochmal nachzurecherchieren und zu gucken, wie heißt dieser Dichter, dieser simbabwische Dichter und wie ist es genau gemeint. Und das sind, finde ich, so diese tollen Beispiele, dass man sagen kann, man kann hingehen und ja, etwas erleben und man kann sich aber auch noch mal weiter damit beschäftigen und auch noch etwas erfahren und lernen.
Elisabeth Niering über das Berliner Festival Tanz im August 2025 zu erleben noch bis zum 30. August. Die irische Schriftstellerin Sally Rooney kritisiert schon seit Jahren die israelische Palästinenserpolitik und bleibt als Befürworterin der umstrittenen BDS-Bewegung dabei. Sie wird die 2020 in Großbritannien gegründete Palestine Action weiter mit Geld und Worten unterstützen, obwohl bzw. weil London sie als Terrororganisation einstufte, nachdem deren Aktivisten im Süden Englands auf einem Luftwaffenstützpunkt Flugzeuge mit roter Farbe besprüht hatten, um ein Zeichen gegen den Krieg in Gaza zu setzen. Die Frage an die Autorin Tanja Lieske, die in Deutschland und Irland lebt. Erstmal schönen guten Abend.
Hallo.
Steht Sally Rooney mit diesem Standpunkt in der irischen Kulturszene allein?
Keinesfalls. Es gibt wirklich eine breite Unterstützung aller Kulturschaffenden und besonders engagiert sind wie immer die Schriftsteller. Denn Irland hat gerade eine Resolution verabschiedet diesen Sommer und diese wurde von fast 400 Autorinnen und Autoren unterzeichnet. Unter ihnen also auch wirklich bekannte Namen, Roddy Doyle, Marion Keyes, Colin McCann, Donald Ryan. Die Liste ließe sich fortsetzen und hier werden sehr klare Worte an Israel gerichtet. Die Unterstützung geht weit auch über die Kulturszene hinaus, wird auch vom politischen Establishment getragen. Letzten Mai hat die irische Regierung ja schon den Staat Palästina anerkannt und jetzt im Mai hat Simon Harris, der stellvertretende Premier, nachgelegt und hat erstmals öffentlich von einem Genozid an der palästinensischen Bevölkerung gesprochen. Also ein Konsens, der durch die politische, akademische, künstlerische und auch mediale Elite des Landes geht und der auch sehr stark verankert ist in der Bevölkerung.
Wie hat denn Sally Rooney in einem Zeitungsinterview eigentlich ihre nun offiziell illegale Unterstützung für Palestine Action begründet?
Sie verwendet den sehr präzise gesetzten Begriff Direct Action. Und damit meint sie, dass keine Gewalt gegen Menschen ausgeübt wird, aber sie erwähnt Gebäude, Fabriken und diese beiden Flugzeuge wurden tatsächlich verkehrsuntüchtig gemacht. Und damit stellt sie sich willentlich unter Terrorverdacht. Eine Sympathiebekundung für die Palestine Action kann den Protestierenden Geldstrafen oder auch Freiheitsstrafen bis zu 14 Jahren einbringen. Sally Rooney bringt hier höhere humanistische Werte ins Spiel. Sie sagt, es geht darum, Waffenlieferungen zu unterbinden, um eben auch einen Genozid zu stoppen. Und sie schreibt, wenn mich dies zu einer Terrorverdächtigen macht, dann ist es eben so.
Und diese Gründe, die Sally Rooney anführt, sind ähnlich mit denen, die die irische Solidarität für die Palästinenser sowohl in der irischen Politik als auch in der Zivilbevölkerung haben?
Ja, ich sehe das so. Wenn ich mich umhöre, dann kommen die Iren meistens auf ihre eigene Geschichte zu sprechen. Irland ist ja ein Land mit viel Kolonialerfahrung, gehörte viele Jahrhunderte lang zu Großbritannien und ist erst seit rund 100 Jahren selbstständig. Und diese Erfahrung der Unterdrückung, der nachfolgenden Teilung, aber auch der beiden Bürgerkriege, die folgten, des Irish Civil War und der Troubles aus den 60er und 70er Jahren, die schwingen immer mit. Es gibt sowas wie eine Identifikation mit anderen Völkern, die man als Unterdrückte eben als Kolonialisierte sieht. Und vielleicht auch gut zu wissen, die Iren haben eine große Präsenz, traditionell auch historisch begründet, in NGOs. Viele Altersstufen kennen den Nahen Osten, auch aus eigener Ansicht. Mein Nachbar zum Beispiel hat viele Jahre lang bei den Blauhelmen gedient und konnte sich so sein eigenes Bild machen. Also wir haben es zu tun mit einer Mischung aus Empathie, Identifikation und sicher auch Aktivismus.
Der nordirische Rapper Mocharra von der Band Kneecap, der muss sich vor Gericht in London verantworten. Auch er ein Sympathisant von Palestine Action. Wie funktioniert dieses Scharnier zur irisch-britischen Geschichte?
Ja, da ist ganz viel Dynamik drin und die funktioniert interessanterweise auch auf einer bildlichen, auf einer allegorischen Ebene. Wir haben es hier mit sowas wie einem Stellvertreterkonflikt zu tun. Ich war zum letzten Mal vor rund 10 Jahren in Belfast und als ich in die Stadt eingefahren bin, habe ich ganz schön gestaunt, weil über den protestantischen Wohnvierteln wehten israelische Fahnen und die Palästina-Flagge über den katholischen. Das ist also ja so eine Art Stellvertreterkonflikt und Kneecap, die drei jugendlichen Sänger, greifen diese Ikonografie auf. Sie treten mit Palästinensertuch an die Öffentlichkeit. Einer der Sänger hat eine Sturmhaube in der Farbe der Trikolore. Und Mocharra gab jetzt in London auch den alten Schlachtruf der IRA, Chocky Alor, unser Tag wird kommen, in die Mikrofone. Das ist so ein bisschen Selbstinszenierung. Man ist hier Rebell, Aktivist, Kämpfer, bezieht sich auch auf eine alte Opferposition. Eine sehr, sehr medienwirksame Mischung.
Von Deutschland aus scheint es, als wäre ein neues irisches Selbstbewusstsein da wach geworden. Andererseits könnte es auch sein, dass es das immer gegeben hat und an dieser Stelle besonders zutage tritt.
Ja, ich glaube, dieses neue irische Selbstbewusstsein, das gibt es schon und das ist sehr stark an die Literatur, tatsächlich auch an die Künste gekoppelt. Seit circa 3 Jahrzehnten melden sich irische Autorinnen und Autoren zu Wort und dieser Vorfall jetzt, der mittlerweile ja auch von der Downing Street kommentiert wurde, der wirklich große Wellen schlägt, zeigt, wir sind präsent mit unserer Stimme für Palästina, wir spielen mit, wir verschaffen uns Gehör.
Tanja Lieske über Irlands Geschichte, Kultur und Selbstverständnis vor dem Hintergrund der Solidarität irischer Künstlerinnen und Künstler mit pro-palästinensischen Aktionen, die die britische Regierung als terroristisch eingestuft hat. Vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne. Miele Folsche.
Klaus Bukatzky hat jetzt die Kulturpresseschau für Sie. Die Zeitungsfeuilletons sind wieder sehr politisch, aber nicht nur.
Es ist kaum zum Aushalten, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich bin entsetzt, schreibt Hans Zippert über das, was er erlebt, wenn er in unserer Bahn mal nicht in der zweiten, sondern in der ersten Klasse fährt. Ich treffe dort ständig auf längst für ausgestorben gehaltene lautstarke Dauertelefonierer, die ihrer Umgebung unbedingt zeigen wollen, was für tolle Entscheiderhechte sie sind. In den seltensten Fällen sind es Hechtinnen, aber die gibt es auch und die organisieren ganze Achtsamkeitsseminare per Videokonferenz. Genauso, lieber Kollege Zippert, wie auch in der zweiten Klasse bei der Bahn, und zwar generationenübergreifend, von ganz jung bis ganz alt. In ihr Handy brüllen können alle. Wir leben in einer Zeit, in der sich durch die Digitalisierung immer mehr Leben ausschließlich im Kopf abspielt, findet Julia Enders. Denken Sie an Virtual Reality, also eine Welt, die wir uns in unserer Fantasie zusammendenken. Aber ich bin überzeugt, dass wir nicht allein anhand dieses verkopften Denkens und Wissens Entscheidungen treffen können. Dafür ist der Mensch zu komplex. Das blendet so viele andere Aspekte aus, meint die Medizinerin und Sachbuchautorin im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Um der Realität zu entkommen, müssen die Einflüsse der physischen Umgebung ausgeblendet werden, wird uns dazu in der Frankfurter Allgemeinen erklärt, wie wir etwa mit Hilfe von besonders ausgefuchsten Computerspielen unsere ganz eigene Wirklichkeit schaffen können. Wer stundenlang als Superheld durch die digitale Gegend läuft, löscht dort zum Beispiel Feuertöpfe mutiger, als wenn der eigene Körper abgebildet wäre, erzählt im Interview Marc-Erich Latuschik, der als Informatikprofessor an der Universität Würzburg über die Verbindung von Mensch und Computer forscht. Allerdings fehlen die Langzeitstudien, ob Menschen auch im realen Leben mutiger werden, wenn sie regelmäßig Superhelden spielen. Da warten wir gespannt auf die nächsten Studien. Meine Großmutter mütterlicherseits stammte aus einer jüdischen Familie, schreibt in der Frankfurter Allgemeinen Frieder Mann, dessen Großvater der Literat Thomas Mann war. Es ist höchste Zeit, nicht mehr tatenlos zuzuschauen, wie UN-Hilfskonvois mit einem Überlebensminimum an Nahrung für die Zivilbevölkerung von der israelischen Besatzungsmacht daran gehindert werden, die Grenze zu überqueren. Und so verlangt der Psychologe und Publizist wirksame Hilfe für die Palästinenser und die mörderische Absurdität des Gazakriegs neu zu überdenken. Das eröffnete uns Juden und uns Deutschen eine Chance, die oft erschreckend verquere Wahrnehmung jener Kriegsereignisse mit neuem Selbstbewusstsein und Würde wieder zurechtzurücken. Grundlage für ein erstarktes gemeinsames Engagement anstelle des kleinmütigen Wegduckens und fruchtlosen Gegeneinanders angesichts der verfahrenen Situation in Nahost. 10 Jahre alt wird der Satz »Wir schaffen das«, den Angela Merkel am 31. August 2015 sprach, nachdem sie für die Rettung von Flüchtlingen gesorgt hatte. Man fragt sich, was hätte sie denn sonst sagen sollen, meint im Interview mit der Süddeutschen der ARD-Journalist Ingo Zamperoni, der nun für eine Dokumentation auch unsere ehemalige Bundeskanzlerin interviewt hat. Was schaffen wir? Alle, die kommen, in die deutsche Gesellschaft zu integrieren oder allen ein Dach über dem Kopf zu geben und dass keiner hungert auf der Straße? Und genau das haben wir zu einem großen Teil geschafft. Und den Rest schaffen wir auch noch.
Die Kulturpresseschau von und mit Klaus Bukatzky in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.